Das Team hatte sich ja schöne Bilder für den Start der Reportage gewünscht. Die dachten, ich fliege dann so, dann macht's mir doch Spaß. Und ich mache dann so, wuhu! Und recke so, weißt du, so meine Daumen in die Höhe. Ja. Es war aber so, ich hing da drin wie eine Leiche in dem Geschirr, regungslos, bleich. Und genau so kamen wir auch unten an, fürchterlich.
Judith Rakers und ihr schlimmster Fernsehmoment, ein Fallschirmsprung über Sylt. Auch darüber kann sie so wunderbar lachen. Typisch für Judith Rakers, die so lebendig, so energiegeladen und humorvoll war im Promi-Talk, dass das einfach unglaublich Spaß gemacht hat. Ganz egal, worum es ging, um den Abschied von der Tagesschau, um den Gemüseanbau auf ihrer kleinen Farm oder um den Habicht, der ihre Hühner gejagt hat. Die Frau, die 19 Jahre lang ganz seriös die Tagesschau präsentiert hat, ist einfach ansteckend fröhlich. In diesem Sinne, viel Spaß mit Judith Rakers.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Herzlich willkommen, Judith. Ich freue mich sehr, dass du
Danke.
Da bist. Und ich muss gleich noch mit rausplatzen. Du hast mir einen der schönsten Sätze geschenkt, die ich in den letzten Wochen, Monaten, wenn nicht gar Jahren gehört habe. Den muss ich zitieren. Der ist so schön.
Ist er überhaupt von mir?
Doch, der ist von dir. Tondokument liegt vor. Es ist juristisch geprüft. Du hast gesagt, in den Blattachseln muss man ausgeizen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ich hab das gehört und dachte, dieser Satz, er geht runter wie Öl. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Hast du denn ganzes ungefähr eingrenzen, um welches Themengebiet es gehen könnte?
Es dürfte wahrscheinlich um Pflanzen gehen.
Richtig, es ist nicht Fußball.
Nein.
Es geht um die Tomate.
Es ging um die Tomate. Das ist das Gemüse für Leidensfähige. Soweit bin ich dir
sehr
ja schon gefolgt.
Sehr gut, richtig.
Ist ja nicht so, dass ich mich nicht bemüht habe. Aber dieser Satz ist trotzdem ein Mysterium geblieben. In den Blattachseln muss man ausgeizen, jetzt du. Wann muss man in den Blattachseln ausgeizen?
Ständig. Weshalb die Tomate ein Gemüse für Leidensfähige ist, meiner Meinung nach. Weil du dich so extrem um sie kümmern musst und sie immer wieder deine Aufmerksamkeit möchte. Sie möchte im März vorgezogen werden. Im März. Nicht im August oder im November oder im Januar, im März. Manche machen es auch schon im Februar, manche auch noch Anfang April, aber danach ist es definitiv zu spät. Dann möchte sie vielleicht keimen, vielleicht auch nicht. Dann möchte sie umgepflanzt werden, wenn sie etwa 10 cm hoch ist, in ein eigenes Töpfchen. Dort möchte sie weiter wachsen. Dann möchte sie Anfang Mai rausgebracht werden, an die frische Luft, um sich langsam zu gewöhnen, zu akklimatisieren, an die Sonne, an den Wind, aber nur stundenweise. Das möchte sie so ungefähr 1 bis 2 Wochen tun. Und dann möchte sie Mitte Mai an ihren endgültigen Standort umziehen, der aber bitte regengeschützt ist, weil sie sonst Krautfäule entwickeln kann.
Das klingt nach einem sehr anspruchsvollen Kind.
Ich bin noch nicht fertig, mein Lieber.
Ja.
Denn jetzt musst du sie hochbinden und dann kommt dieser Satz, in den Blattachseln ausgeizen.
Wo finde ich denn die Blattachsel?
Also, ja, wie beschreibe ich dir das jetzt? Also stell dir vor, es ist der Stamm, ja, wie bei einem Baum.
Ja.
Und von dem Stamm gehen die Äste ab, sage ich jetzt mal. Ja? Und dazwischen, also in dieser Achsel, in diesem Winkel, da entstehen neue Triebe. Und wenn du das zulässt, dann hast du ein Ungetüm aus grünen Stängeln und ganz viel Laub, aber keine oder nur sehr wenige Tomaten, weil die Pflanze ihre Kraft in die Blätter steckt.
Also man muss quasi, damit ich das mal übersetzen kann, man muss der Tomatenpflanze die Achselhaare schneiden.
So kannst du das sehr schön ausdrücken.
Ob das jetzt wirklich schöner ist, weiß ich nicht, das Bild. Aber, okay, aber du hast gerade schon mal so ein bisschen, die Tomate ist wirklich was dich, glaube ich, sehr beschäftigt hat, eben weil sie so anspruchsvoll ist und weil sie ihre Zeiten hat und ihre Standorte und weil man sich da so richtig austoben kann. Wir sprechen natürlich nachher über deine ganz große Leidenschaft. Und das haben wir gerade ja schon gehört, mit welcher Emotion du auch über so eine
Emotion.
Über Emotion.
Gemüseanbau.
Ja, Gemüseemotion. Das ist dein Ding, das ist deine große Leidenschaft. Aber ich möchte natürlich schon die Gelegenheit nutzen, wenn ich dich jetzt hier habe. Es ist ja alles noch so frisch, wenn du vielleicht mal ganz kurz den Ohrstöpsel reinsteckst, dass wir was zusammen anhören können nochmal. Wir schauen nochmal ganz kurz auf diesen 31. Januar.
Ja.
Und da kommt schon der Schniefer, weil das war ein emotionaler Abend. Dein
das war's wirklich,
Abschied von der Tagesschau.
Von 19 Jahren Tagesschau.
19 Jahre und dann kam dieser Moment hier, da hören wir gerne noch mal rein.
Die nächsten Nachrichten gibt es in den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Ingo Zamperoni. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Oh, jetzt ja, jetzt kommen sie alle rein. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass die Kollegen tatsächlich ins Studio kommen und mir da einen Blumenstrauß
übergeben. Ja, was heißt da einen?
Ja, ich habe es waren zwei. Und in der Redaktion warteten noch zwei Bäume. Sie hatten gesammelt in der Redaktion und hatten mir einen Pflaumenbaum und einen Apfelbaum geschenkt, die natürlich jetzt auch eingepflanzt werden bei mir auf der kleinen Farm. Und ich habe versprochen, dass wir ein großes Sommerfest machen, dass alle Kollegen kommen dürfen, um in den nächsten Jahren immer wieder unter diesen beiden Bäumen zu tanzen.
Mhm. Muss man da auch die...
Du musst da keine Blattachseln ausgeizen.
Nein, muss man nicht ausgeizen. Ich bin jetzt schon total alarmiert.
Oh, Obstbäume sind toll. Ja. Aber wusstest du, dass du zwei Apfelbäume brauchst, wenn du Äpfel haben möchtest?
Warum müssen die sich sehr mögen und dann
schon so wie paaren sich Apfelbäume, denkt er gerade.
Blüten Apfelbäume.
Ich wusste das alles nicht, ich hatte ja gar keine Ahnung von nichts und ich stand in der Gärtnerei und habe gesagt, ich möchte bitte einen Apfelbaum. Und dann sagte die Dame aus der Gärtnerei, nein, sie möchten zwei Apfelbäume, und habe ich gesagt, nein, ich möchte einen Apfelbaum, und dann sagte sie, dann funktioniert es nicht. Es sei denn, in ihrer Nachbarschaft gibt's einen Bestäuberbaum. Sie können ja mal rumgehen und fragen. Okay. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich in der Nachbarschaft, ich habe ja nur drei Nachbarn, so klingele und sage, Entschuldigung, könnt ihr mich bestäuben? Darf ich mal in den Garten gehen und gucken? Weil du brauchst in einem gewissen Radius eben einen bestäuberfähigen, nicht jede Sorte passt zu jeder Sorte, zweiten Apfelbaum oder dritten, vierten, am besten ganz viele, dann hast du kein Problem, musst nicht eine spezielle Sorte dir aussuchen, die passt. Und nur dann klappt das mit den Äpfeln. Aber das ist das Einzige, was du da bedenken musst. Ansonsten trägt der Apfelbaum und verwöhnt dich mit Früchten.
Die Kollegen haben dir jetzt aber nur einen Apfelbaum geschenkt.
Richtig, deswegen habe ich, die wussten aber, die kennen mich ja seit 19 Jahren, dass ich schon diverse andere in meinem Garten habe.
Okay, also da ist der Fortbestand ist sichergestellt. Als ihr euch da verabschiedet habt, oder jetzt zumindest auf dem Bildschirm, haben wir ja gesehen, die kamen alle rein mit Blumen, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Tränen in den Augen. Man hat es bei dir auch glitzern sehen, bei diesen Abschiedsworten. Wie ging dieser Abend weiter? Habt ihr es noch richtig krachen lassen oder war das eher so ein stilles Auseinandergehen?
Nee, also so dazwischen.
War ja unter der Woche, ne?
Es war unter der Woche und ich habe halt gedacht, weil ich auch gesagt hatte im Vorfeld, komm, wir machen da jetzt keine große Aktion, weil ich hasse Abschiede. Ja, ich kann das gar nicht gut. Und ich wollte da so, ich hatte mich verabschiedet von allen. Ich dachte, wir sehen uns ja vielleicht dann auch wieder in anderen Zusammenhängen. Aber ich wollte da eigentlich jetzt nicht so eine, ich will auch gar nicht so im Mittelpunkt dann stehen. Ja, und ich dachte, die haben jetzt Feierabend. Normalerweise nach der Konferenz um 20.40 Uhr gehen alle sofort nach Hause, die in dieser Schicht waren. Und in Wirklichkeit haben wir halt da irgendwie bis 23 Uhr zusammengestanden und haben geredet und uns noch alte Anekdoten erzählt. Und die Chefredakteure waren dabei, die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Sprecherteam waren die Kollegen dabei. Und das war einfach, also sie sind extra gekommen ja für mich, meine Sprecherkollegen. Das fand ich toll, die hatten ja gar keinen Dienst.
Und dann war da nochmal so...
Das war rührend, wirklich.
Also dieses Zusammenkommen nochmal rührend und emotional, aber wahrscheinlich auch nochmal laut und bunt und wild.
Ja.
Und dann setzt du dich in dein Auto oder Zug, ich weiß nicht, wie du da mit dem Auto. Und dann sitzt du da und dann ist ganz still.
Ja.
Und dann weißt du, jetzt ist diese Ära beendet. Wie ging's dir da?
Ja, gute Frage. Das war irgendwie alles, ich war so im Automodus irgendwie. Ich wusste ja, dieser Tag kommt und alle haben mich dann immer gefragt, oh, bist du schon aufgeregt? Und ich habe immer gedacht, nee, weil ich hatte mich ja jetzt entschieden auch zu diesem Schritt und das war wohl überlegt oder ist wohl überlegt, dass ich mich zu diesem Schritt entschieden habe. Und deswegen dachte ich, dass ich das jetzt so natürlich mit Wehmut, aber so hinter mich bringe, als halt einen von vielen Schritten, die jetzt auf mich zukommen und die ich geplant habe. Dass es dann so emotional wird, hätte ich nicht gedacht. Und ich saß dann wirklich am nächsten Morgen auf dem Bett, bin so wach geworden und habe so gedacht, so krass, du hast es wirklich durchgezogen. Aber ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig realisieren können, was alles passiert ist, weil es danach so wild weiterging. Und natürlich jetzt auch immer noch alle Fragen, ne? Wie war es denn? Ich hatte noch nicht diesen Moment, ich glaube, der kommt noch, wenn so keiner mehr fragt und es so normal ist und du dann anfängst, dich so selbst darüber zu vergewissern, dass es jetzt wirklich passiert ist und man so richtig angekommen ist in seinem neuen Leben ohne die Tagesschau.
Gibt es noch so eine kleine Restangst, dass du es bereuen könntest, dass das Heimweh kommt, ja, nach den Kollegen, nach der Redaktion, auch nach dieser Struktur, die dir die, ja, Tagesschau gegeben hat.
Ja, ist ja, glaube ich, normal. Also ein bisschen bleibt das immer, aber das war, oder das kennt vielleicht jeder von Lebensentscheidungen. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht die Einzige, die ihren Job wechselt.
Nein.
Also es ist immer so ein Riesenthema natürlich, weil die Tagesschau eben so eine Institution ist. Aber ich meine, ich war da 19 Jahre. Wer bitteschön ist denn heute noch 19 Jahre auf der exakt selben Position? Das ist ja eher die Ausnahme. Und insofern geht es mir natürlich wie alle, die eine Veränderung dann möchten für sich oder einen anderen Fokus im Leben. Man will das und man freut sich auf alles, was die Zukunft bringt, aber natürlich bleibt immer so ein bisschen so dieses, hoffentlich geht das auch alles gut und hoffentlich kommt es auch alles so, wie du dir das vorgestellt hast. Ich glaube, das ist normal. Das ist ja auch so, wenn man sich trennt von Partnern oder wenn man sich scheiden lässt oder selbst wenn man sich entscheidet, auch mal sich von Freundinnen und Freunden zu verabschieden, finde ich, ist es ja immer so ein bisschen so dieses kleine Fragezeichen. Ist es wirklich gut durchdacht und ist es am Ende die richtige Entscheidung? Mhm. Aber ich für meinen Teil habe gelernt in meinem Leben, dass wenn mein Bauchgefühl so klar ist, wie es in diesem Bereich ist, ich habe das wirklich lange mit mir ausgemacht, um zu diesem Punkt zu kommen, dann, also ich habe bisher noch nie was bereut.
Waren das Monate, waren das Jahre, die du mit der Idee schwanger gegangen bist?
Ja, ich würde sagen, so in den letzten 2 Jahren. Mhm. Aber es war ja, ist ja nicht so, dass das dann plötzlich da ist und hat man das 2 Jahre ganz intensiv plötzlich im Kopf, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Also ich habe neben der Tagesschau schon immer viele andere Dinge gemacht. Wir sind ja alle freiberuflich tätig dort, müssen auch andere Dinge machen, sonst wären wir ja scheinselbstständig. Und ich habe die Talkshow moderiert, die moderiere ich ja immer noch, ne? 3 nach 9 von Radio Bremen mit Giovanni Di Lorenzo an meiner Seite. Seit 14 Jahren mache ich das auch schon. Dann mache ich Reisereportagen, sozialkritische Reportagen seit 10 Jahren jetzt. Also immer so lange auch Zeiträume. Ich bin eigentlich eine ganz treue Seele. So. Und ich habe aber eben vor 4, 5 Jahren auch angefangen, über meine ganz große neue Leidenschaft im Leben Bücher zu schreiben, nämlich über Gemüseanbau, Homefarming, Hühnerhaltung, und habe ein Online-Magazin gegründet und produziere einen Podcast auf meiner kleinen Farm und nachhaltige Produkte rund um den Garten und schreibe Bücher. Jetzt ist gerade das 3. Buch erschienen, am 4. sitze ich bereits. Es kommt ein Experimentierkasten für Kinder, ein Brettspiel. Also ich habe so viele Ideen und es werden auch nicht weniger, es werden immer eher mehr. So je mehr ich mache, desto mehr bringt mich das noch auf eine andere Idee. Und ich will das einfach umsetzen können. Ich glaube, ich verkümmere sonst, wenn das nicht raus kann.
Ich habe auch, also als ich geschaut habe, was du tatsächlich alles machst, also Reisemagazine, Reportagen, 3 nach 9, die ganzen neuen Projekte rund ums Homefarming und Gemüseanbau und die Tiere. Und so habe ich gedacht, Mensch, eigentlich hättest du vielleicht nicht nur die Tagesschau ablegen sollen, sondern noch ein bisschen mehr, um die Zeit zu haben für alles, was du da machst.
Also ich habe schon sehr viele Bälle in der Luft, aber es ist ja immer so, wenn man was will, ne, dann kann man das ja auch. Mhm. Ne? Also Immanuel Kant zitiere ich da immer gerne. Ich kann, weil ich will, was ich muss.
Oh Gott.
Ja?
Respekt.
Also das ist vielleicht, also viele haben auch immer zu mir gesagt, oh Judith und so, pass auf, dass du keinen Burnout bekommst, weil die auch gesehen haben, wie viel ich gearbeitet habe. Und ich habe immer gesagt, solange mir das so viel Spaß macht, bin ich, glaube ich, nicht so gefährdet, weil ich das ja will. Ich könnte ja auch sagen, ich lasse es. Wenn der Verlag sagt, noch ein Buch, dann kann ich ja sagen, nein. Ne? Oder ich könnte auch sagen, nee, ich mache jetzt keine Reportage dieses Jahr. Oder nee, das Online-Magazin, das brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja meine Bücher. Also ich muss das ja nicht machen, aber ich will, das muss raus aus mir.
Wenn es aus dieser Haltung herauskommt, dann ist ja gut. Manchmal macht man ja aber auch Dinge, weil man Angst hat, dass man sonst vielleicht vergessen wird. Wenn man jetzt sagt, ich mache die Reportage nicht, ja, dann macht es halt die,
nein,
die Cordula. Ist, ja. Oder so.
Cordula kann gerne alles machen. Wirklich? Nein, wer auch immer das ist. Nein, im Ernst, das ist wirklich zu 100% nicht der Grund.
Okay.
Gar nicht. Nein, wirklich, es sind die Ideen, die raus möchten aus mir. Und ich glaube, wenn ich so wäre, dass ich Angst vor Bedeutungsverlust hätte, was übrigens für viele Männer immer ein Thema ist. Es ist interessant, dass du es ansprichst. Ja, Giovanni macht das auch regelmäßig in unserer Sendung 3 nach 9, wenn jemand sich verändert oder rausgeht aus dem politischen Leben, dann denke ich immer, meine Güte, soll sich doch jetzt freuen. Kann jetzt was andere Dinge machen, nochmal irgendwie neue Synapsen in seinem Gehirn schalten, weil er nochmal ein ganz neues Themengebiet vielleicht für sich entdeckt. Also ich sehe das immer total positiv Und wenn ich Angst hätte vor Bedeutungsverlust, dann hätte ich die Tagesschau mit Sicherheit nicht aufgegeben.
Ja.
Das ist nun wirklich nicht mein Thema.
Punkt für dich. Ich habe hier aber schon tatsächlich mit vielen Frauen gesprochen, die eben zum Beispiel Schauspielerinnen, die diese Angst fast schon haben müssen, weil der Beruf so hart ist, dass wenn sie eine Rolle ablehnen oder eine Zeit lang mal vielleicht ein Engagement nicht annehmen können, weil sie, keine Ahnung, ein Kind bekommen haben oder aus familiären Gründen kürzer treten wollen müssen, da ist diese Angst schon da. Und dass man dann eher so viele Bälle in der Luft hält, wenn man denkt, wenn ich einfallen lasse, dann kriege ich die nächsten nicht mehr.
Ja, ich glaube, es ist schon, das muss man natürlich sagen, es ist schon ein Privileg, ne, dass man überhaupt so viele Bälle hat in der Luft. Also ich war immer so, weil ich immer sehr meine Freiheit gelebt habe und meine Unabhängigkeit schon immer, wollte ich mich nie abhängig machen von einem Job. Und ich hätte wahrscheinlich in jedem Bereich immer auch noch so was anderes. Oder so zwei Sachen. Dass, wenn das dann nicht mehr funktioniert, hat man ja noch das und das. So, also gar nicht aus einem Sicherheitsgefühl heraus, sondern aus dem Gefühl von Freiheit. Weil das macht einen ja auch frei, finde ich. Wenn du nicht irgendwie jeden Kompromiss mitmachen musst, weil du das nicht verlieren darfst. Das ist aber auch natürlich ein großes Privileg, was du als Freier auch hast. Ne? Du hast dann zwar keine Altersversorgung in dem Sinne, keine Krankenversicherung, aber du kannst jeden Morgen dir überlegen, okay, wie stelle ich mein Portfolio neu zusammen? Und ich bin jemand, der immer versucht, alle Vorteile auszunutzen der jeweiligen Situation für mich und zu gucken, wo sind die? Was kann ich da für mich Positives rausziehen, als jetzt über irgendwelche Nachteile mich zu ärgern?
Du kannst dich über die Vorteile natürlich freuen, weil du einfach auch so beliebt bist, weil man dir so gerne zuhört. Also bei dir läuft's, dann ist so eine Freiheit natürlich toll. Wenn man sie spürt, die Freiheit, und aber vielleicht gerade nicht so wohl gelitten ist oder auch ein paar Misserfolge eingefahren hat, dann kann es natürlich auch bitter werden. Aber du hast ein paar schöne Begriffe gerade genannt, nämlich Freiheit. Ich glaube, es fiel jetzt schon dreimal. Und diese Unabhängigkeit ist auch ganz wichtig.
Ja.
Hat das was damit zu tun, wie du groß geworden bist bei deinem Papa, alleinerziehender Vater, du hattest, glaube ich, sehr viel Zeit schon, deine Unabhängigkeit auch auszuleben als Kind.
Das stimmt.
Ist das was so ein Grundgefühl geworden ist dann, nicht so eingepresst werden zu wollen in bestimmte Strukturen?
Ja, vielleicht. Also ich bin halt auch sehr frei aufgewachsen, weil mein Vater einfach gearbeitet hat, von morgens 8 bis abends um eigentlich 22 Uhr. Der hatte seine eigene kleine Praxis. Wir haben in Bad Lippspringe gewohnt. Das ist so ein kleiner Luftkurort am Teutoburger Wald. Und seine Praxis war in Paderborn. 30 Minuten Fahrt. Physiotherapeut, genau. Und er hat immer abends nach dem Zumachen der Praxis noch Hausbesuche gemacht. Bei älteren Menschen, die halt nicht mehr in die Praxis gehen können. Und das heißt, er kam halt wirklich spät nach Hause. Und ich war halt alleine, weil ich hatte ja auch keine Geschwister. Aber ich habe die Zeit immer schon gut genutzt. Also ich habe unfassbar, auch damals schon, viele Dinge immer gemacht. Also dann war ich am Reitstall und dann habe ich mit meinen Cousins und Cousinen gespielt. Und dann habe ich irgendwie die Hausaufgaben, musste ich ja auch alles selber machen, irgendwie organisiert. Und dann habe ich irgendwie, damals habe ich ganz viel so Handarbeiten gemacht und so Laubsägearbeiten. Also ich weiß nicht, wie viele Malen nach Zahlen, also Quadratmeter Flächen ich in meinem Leben ausgemalt habe und irgendwelche Decken geknüpft und Sachen gestickt und so. Weil ich muss mich immer beschäftigen. Und bei mir gibt es immer nur den Zustand an oder aus. Es gibt nicht so ein Zwischending. Also entweder ich bin eingeschaltet, dann mache ich ganz viel, oder ich bin ausgeschaltet, dann schlafe ich.
Das wollte ich gerade haben. Wie sieht denn ausgeschaltet aus? Schlafen. Judith aus. Schlafen?
Ja, schlafen. Selbst wenn ich abends Fernsehen gucke, was ich liebe, so mal abends, das habe ich ja jetzt selten gehabt bei der Tagesschau, weil ich ja oft abends dann halt Dienst hatte oder schon sehr früh schlafen musste, weil ich Frühdienst hatte, 3 Uhr aufstehen, oder Nachtschicht hatte, also auf dem Weg zum Sender war. Also so ein normaler Abend ist selten gewesen für mich. Und jetzt liebe ich das so, wenn ich dann auf dem Sofa sitze und einfach mal den 7:45 Film gucken kann. Ja, aber selbst dann ist es so, ich habe meistens das Laptop auf dem Schoß und mache noch was nebenbei.
Und dann, also da bist du auch an.
Ja, da bin ich immer noch an. Judith noch an. Und dann, ich bin auch sehr schwer auszuschalten. Merkst du wahrscheinlich schon beim Reden jetzt.
Ich guck schon auf die Uhr. Nein, Quatsch.
Ja, ich bin schwer auszuschalten, ja. Im Sinne von, wenn ich einmal so drin bin, dann sprudelt's auch in jeder Beziehung. Ich komm schwer ins Bett. Ich bin auch jemand, der gerne lange wach ist. Aber ich komme ganz schwer rein in Situationen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich morgens brauche ich ganz lange, bin ich sehr ruhig, bis ich so, nicht schlecht gelaunt, aber ruhig, bis ich so reinkomme und auch so in neue Situationen, wenn jetzt viele Menschen im Raum sind. Klar, ich kann dann professionell sein und Smalltalk machen, aber eigentlich vom Gefühl her bin ich dann jemand, der erstmal so guckt und so fühlt, wie ist jetzt gerade so die Stimmung und dann so langsam so sich etabliert irgendwie in der Gruppe. Und dann irgendwann bin ich halt da und angekommen und dann sprudel ich auch und mache mit. Aber ich brauche so einen Moment. Ja.
Das heißt, du bist auch jemand, der vielleicht lieber mal sagt, so, ach, müssen wir da hin zu dem Fest? Können wir nicht einfach auf dem Sofa bleiben? Aber wenn du dann dort bist, dann gehst du nicht mehr heim. Dann muss man,
so
dich,
ist es.
Dann muss man für dich
Richtig.
Die Fenster öffnen
man,
und ja, Durchzug
man,
machen.
Das stimmt. Man kriegt mich schlecht irgendwo hin, weil ich immer denke, ach, ist auch zu Hause schön. Und wenn ich dann da bin, finde ich kein Ende. Das stimmt. Ja, ich darf auch, wenn ich jetzt auf einer Party bin, wenn ich anfange, auf die Tanzfläche zu gehen. Also ich muss da nicht hingehen. Aber wenn ich da hingehe, dann endet das um 4 Uhr mit ohne Schuhe. Und das, ja, dann finde ich kein Ende.
Judith an. Bis zum Schlafen. Also diese jetzt nicht Startschwierigkeiten, aber so ein bisschen, du musst so ein bisschen anlaufen und so ein bisschen reinkommen in die Situation. Was dir aber, glaube ich, schon auch zugeschrieben werden kann, ist eine sehr große Zielstrebigkeit. Weil was du da gemacht hast, jetzt gerade, da kommen wir jetzt dann zu deinem Herzensthema, Home Farming und Gemüseanbau. Wenn ich es richtig weiß, du darfst mich gern korrigieren, du hast nach deiner Scheidung die Gelegenheit genutzt, der Stadt den Rücken zu kehren und bist aufs Land gezogen.
Richtig.
Auf deine kleine Farm.
Genau.
Wie du es nennst.
Ganz alleine als Frau in die Wildnis quasi.
In die Wildnis. Und hast dort eigentlich, du hast doch keine Ahnung gehabt vom oder ist das eine Legende, die du gestrickt hast? Und du warst vorher schon die Blumenflüsterin.
Gar nicht. Bei mir ist jedes Basilikum in dem Moment gestorben, als es in meinem Einkaufswagen stand im Supermarkt. Wirklich. Ich hatte so immer so Orchideenversuche während meiner Studienzeit, weil ich das so schick fand, wenn dann im Flur so eine Orchidee steht. Das war so, ich bin ja schon 48, ne? Wir reden jetzt, lass mal überlegen, wann habe ich studiert? Vor 25 Jahren. Ja, also in der Zeit hatte man sehr viele Orchideen. Aber diese Orchideen haben, ich glaube, 2 Wochen waren da Blütenblätter dran und dann standen da immer nur so wie so 2 Stöcker. Das ganze restliche Jahr. Und dann habe ich ständig neue Orchideen gekauft, bis ich dann irgendwie erfahren habe, dass man da irgendwie durch muss und die auch anders wässern muss. Da schmeißen die dann nicht ihre Blätter ab angeblich. Ich weiß es nicht. Also Blumen sind doch immer noch nicht so mein Thema. Aber Gemüse ist mein Thema geworden.
Ja. Und aber auch da hattest du keinerlei Vorwissen?
Nein. Also mein Vater hat mir erzählt, dass ich früher, das stimmt auch, ich erinnere mich, ich habe ganz früher mal, als ich so, da muss ich unter 7 Jahre alt gewesen sein, wahrscheinlich war ich genau 7, weil er sagte, ich habe so kleine Notizen, so, die will er nochmal raussuchen, gemacht mit einem Zettel und einem Stift. Ich habe bei der Sendung mit der Maus oder bei Löwenzahn offenbar gesehen, wie man Tomaten anbaut.
Die Tomaten?
Und, ja, die Tomaten.
Ausgerechnet die Tomaten.
Die Tomaten. Und ich habe das dann nachgemacht oder wollte das unbedingt nachmachen. Und es hat auch funktioniert, erzählt mein Vater. Ich erinnere noch, so ein paar Bilder habe ich noch im Kopf aus der Zeit, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, ob da jetzt Tomaten am Ende dran hingen, ob da eine Ernte war. Mein Vater behauptet ja und sie war sehr, sehr reichhaltig. Aber von diesem Moment an bis, wie alt war ich? 43 hatte ich keine Berührungspunkte mehr mit dem Thema Gemüseanbau oder Anbau grundsätzlich oder Garten. Und ich bin in dieses Haus gezogen, was noch nicht mal eine Straßenbeleuchtung hat und noch nicht mal Stadtwasser hat. Also wir haben alle einen eigenen Brunnen und irgendwie Photovoltaik Solar. Also Warmwasser über Solar, eben nicht Photovoltaik, geht nicht, weil wir haben keine richtige Stromleitung. Wir teilen uns alle zu viert eine Stromleitung, die widerrechtlich in den 50er Jahren
über den Acker gezogen wurde.
Wurde, zur nächstgelegenen Siedlung. Und jeder, der sich bei uns dann irgendwie ein neues Elektrogerät anschafft, muss immer Bescheid sagen bei allen anderen, weil es sein kann, dass genau dieses Gerät
das Netz zum Kollabieren bringt.
Uns alle zum Kollabieren bringt. Weil dann haben wir auch kein Wasser, weil wir ja alle einen eigenen Brunnen haben. Also dann haben wir kein Wasser mehr.
War das damals eine Flucht, Judith? Auch so ein Stück weit?
Nee, also das war keine Flucht, das war Freiheit. Ich wollte nämlich auch vorher schon gerne immer mehr Zeit auf dem Land verbringen und am liebsten irgendwie, ich habe immer geträumt von so einem kleinen Ferienhäuschen in der Lüneburger Heide oder so, aber es ist halt nicht bezahlbar. Also wenn, dann muss man halt dann dahin ziehen, dass es halt der einzige Wohnort ist. Und das war halt nicht möglich in meiner Ehe, weil das Stadtleben halt sehr geliebt wurde von meinem Mann. Und ich habe das dann auch mitgemacht und so, aber als dann die Trennung da war, habe ich gedacht, so jetzt musst du keinen Kompromiss mehr machen und jetzt kannst du voll das durchziehen, was du schon die ganze Zeit gerne möchtest. Mhm. Und dann habe ich es durchgezogen. Und selbst mein Vater, über den wir gerade gesprochen haben, hat, als er das Grundstück betrat, wirklich zu mir gesagt, bist du wahnsinnig geworden? Und ich so, wieso, ist doch toll hier, Papa. Ja, der Rasen, weißt du, wie lange du da alleine fürs Mähen brauchst? Du kannst aufhören bei der Tagesschau. Du wirst nur noch diesen Rasen mähen müssen im Sommer. Und ich habe dann gesagt, ach, das wird schon irgendwie gehen. Und es geht auch irgendwie. Hätte ich nicht angefangen, Bücher zu schreiben und so viel zu machen mit Online-Magazinen und Podcasts und allem Möglichen, hätte ich auch das geschafft, die Tagesschau und diesen Rasen parallel zu bändigen. Ich bin ganz sicher.
Und wenn du sagst, du hattest keine Ahnung, hattest aber Lust drauf, dich da dann auch selbst zu versorgen und dieses Gefühl auch dann zu erleben, wie das ist, wenn man was erntet.
Freiheit.
Freiheit, wieder. Die große Freiheit, unabhängig sein. Was war das Erste, was war der erste Samen, den du in den Boden geschmissen hast?
Weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ist schade, weil wäre eine schöne Geschichte, wenn man das noch wüsste. Ich habe aber, der erste weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich ganz viel ausprobiert habe, weil ich hatte ja keine Ahnung und ich dachte auch, wird eh nichts. Ich habe immer an meine Orchideen gedacht und das Basilikum und dachte, hier komm, ne? Erster Versuch wird eh schief laufen. Ich glaube, ich habe 20 verschiedene Sorten eingesät und dachte, eins wird vielleicht was. Ich weiß noch genau, wie mein Nachbar, der mittlerweile leider verstorben ist, Uwe, ich grüße dich, der stand am Zaun und hat gesagt, Judith, du machst viel zu viel, mach mal weniger, so mit so einem Hamburger Slang. Und ich so, ja, nee, es wird hier eh alles nichts, Uwe und so, ich muss jetzt erstmal hier ausprobieren. Und dann ist lustigerweise aber fast alles was geworden. Nur, ich habe sehr schnell festgestellt, dass es Schwierigkeitsstufen gibt beim Gemüse. Mhm. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Tomate.
Das ist das höchste Level.
Ja, ich habe es natürlich ein bisschen ausgeschmückt. Also es ist schon so, wie ich es gesagt habe, aber vielleicht kannst du hier und da auch eine Kleinigkeit weglassen. Es funktioniert trotzdem. Es kann aber auch sein, dass du alles machst und es funktioniert nicht. Also es ist so ein bisschen, Tomate ist,
das heißt,
ist im Vergleich schwierig. Pflücksalat, machst du Samen in die Erde, machst ein bisschen Erde obendrauf, machst nichts mehr, gar nichts und kannst nach 4 bis 6 Wochen schon ernten. Und bei Radieschen ist es genauso. Und deswegen sage ich immer, ein Anfänger, das schreibe ich auch in meinen Büchern so, ich richte mich ja an Menschen ohne grünen Daumen, die so waren wie ich früher, sage ich immer, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann nehmt euch doch lieber Pflücksalat. Da habt ihr eine Gelinggarantie. Das geht im Garten, das geht auf dem Balkon, das geht sogar in der Wohnung in einem Gefäß, immer ganzjährig, als jetzt eine Tomate zu nehmen, mit der ihr so einen Stress habt möglicherweise und wo das Risiko zu versagen einfach immanent ist.
Und ich finde es ja großartig, also Salat zu pflücken und Salat zu machen, den eigenen,
ja,
das ist schon mal ein großartiges Gefühl.
Ja.
Und
schmeckt auch besser.
Schmeckt besser?
Es schmeckt besser. Also ich finde jetzt Paprika aus dem Supermarkt leckerer, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe jetzt verschiedene Paprikasorten bei mir angebaut und denke jedes Mal, irgendwie schmecken mir persönlich die aus dem Supermarkt besser. Aber bei Paprika ist das einzige Gemüse, bei dem ich das denke. Alle anderen Gemüse, und bei mir wachsen mittlerweile über 70 verschiedene, schmecken besser, wenn du sie direkt aus dem Beet nimmst.
Okay.
Weil sie einfach bis dahin noch mit Feuchtigkeit versorgt wurden. Dann zum Beispiel eine Möhre. Jeder weiß ja, wie eine gummiartig eine Möhre wird, weil die in dem Moment, wo du sie rausziehst, verliert sie Feuchtigkeit. Und deswegen ist natürlich eine Möhre, die du gerade rausgezogen hast, immer am knackigsten. Eine Tomate zum Beispiel, wenn du die kühlst, und viele Tomaten werden beim Transport in den Handel runtergekühlt, um sie haltbarer zu machen für die sehr langen Transportwege, verliert sie ganz viel Geschmack. Wenn du sie direkt vom Strauch pflückst, ist sie einfach viel aromatischer, auch wenn sie nicht aus Spanien kommt. Viele denken, ja, das wird doch bei uns nichts, wir haben nicht genug Sonne. Das stimmt nicht. Tomaten, die man sich selber in den Garten baut, sind immer leckerer als das, was du im Supermarkt kriegst. Ist meine eigene Empirie jetzt, muss ich dazu sagen, und wird mir auch von allen bestätigt, die dann bei mir Tomaten essen, weil man sich auch, und das ist der nächste wichtige Punkt, die Sorten in den Garten holen kann, die es im Handel gar nicht gibt. Weil der Handel natürlich die Sorten nimmt, die sehr ertragreich sind und gut lagern kann.
Man kann wahrscheinlich ein bisschen empfindlichere Sorten nehmen, oder? Weil sie den Transport nicht mitmachen müssen.
Richtig.
Und das Verladen und überhaupt. Und wahrscheinlich hast du auch total bunte Tomaten. Gibt ja nicht nur die.
Richtig. Das stimmt.
Die Supermarkt-Roten.
Ja, für viele dabei, es gibt auch gelbe, es gibt auch grüne, gibt es dann ja auch mal in Supermärkten, auch mal kleine und große und so. Aber ich habe zum Beispiel eine Tomate, die ist eine Pfirsichtomate. Die ist so pastellgelb. Ganz zart und die hat so kleine Haare, wie ein Pfirsich. Habe ich noch nie gesehen im Supermarkt. Schmeckt total lecker, ganz süß. Dann habe ich Tomaten, die sind dunkelblau oder fast schwarz. Ich habe welche, die sehen aus wie kleine Glühbirnen. Knallgelb und haben so eine Form wie eine Birne, wie eine Glühbirne. Und also es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Und viele von diesen besonderen Sorten können eben nicht gestapelt werden, weil die Haut so dünn ist. Und deswegen scheiden sie einfach aus ganz pragmatischen Gründen, verstehe ich auch, scheiden sie aus für den Handel. Aber man kann sie sich in den Garten holen und hat dann was im Garten, was es eben nicht gibt normalerweise, wie meine türkisfarbenen Hühnereier. Ich habe ja schokobraune Eier, türkisfarbene Eier in meinem, also nicht ich selber.
Ja.
Ich rede hier nicht über meine Eier, aber das glaube ich vermittelt. Also die Eier von meinen Hühnern im Garten sind sehr bunt und schön und ich muss sie nicht färben. Und das gibt es ja im Supermarkt so auch nicht.
Da habe ich mal was Schönes gehört über dich. Stimmt es, dass du mal im Hühnerstall saßt oder im Gehege, ich weiß nicht, wie es genau aussieht, mit einem Luftgewehr auf den Knien? Und ein Glas Rotwein neben dir und hast, wen hast du da verjagen wollen? Den Fuchs?
Den Habicht.
Den Habicht.
Den Habicht.
Der hat deine Hühner bedroht.
Ja, als ich die Hühner angeschafft habe zu mir, hatte ich so ein ganz tolles Freigehege und das ging ein Jahr gut, bis der Habicht mitbekommen hat, dass da Hühner wohnen. Und dann ist er jede Woche gekommen und hat mir ein Huhn an Ort und Stelle weiden die aus. Dann kommst du in den Stall und meine Tiere haben ihren Namen und die kommen mir entgegengerannt und die haben natürlich auch alle einen unterschiedlichen Charakter. Es ist wie bei Katzen und Hunden auch. Ja? Und dann kommst du da rein und dann liegt da eben das tote Tier halb aufgefressen, auch nur halb. Und man hat natürlich dann, also ich habe dann Beschützerinstinkt und ich habe dann irgendwann Uwe, ne? Uwe hat ein Luftgewehr. Ich habe gesagt, Uwe, gib mir dein Luftgewehr. Mein Opa hat mir damals beigebracht, wie man damit umgeht. Wir haben immer so, der war im Schützenverein, wir haben im Keller immer auf so Zielscheiben geschossen. Und dann habe ich gesagt, ich setze mich jetzt hier und wenn der Habicht kommt, ist der Naturschutz, du darfst auf keinen Fall auf diesen Habicht schießen. Ich treffe den doch eh nicht. Aber vielleicht, also einfach nur für mein Gefühl.
Vielleicht ist er beeindruckt von diesem Bild.
Ja, von diesem Bild, wie im White Trash Movie. Es war auch Winter. Ich saß da so dick eingepackt auf so einem Campingstuhl mit diesem Glas Rotwein. Und ich war einfach so, ich hatte, und das brauche ich in meinem Leben immer, musste das Gefühl einfach haben,
du hast die Kontrolle,
ja, ich kann was tun. Weil wenn ich mich so ausgeliefert fühle, dann fühle ich mich wieder so unfrei. Ne? Und ich wollte das nicht akzeptieren, dass der jetzt jede Woche kommt. Also er ist natürlich gar nicht wiedergekommen an dem Abend, ja. Ich bin dann irgendwann völlig verfroren wieder rein.
Der ist direkt abgebogen wahrscheinlich, der wird dich schon gesehen haben. Aber was ich so toll finde an diesem Bild jetzt, wie du da sitzt, so eingemummelt und mit diesem grimmigen Gesichtsausdruck, der Kontrast natürlich zwischen dir als Fernsehfrau, vor allem natürlich dann bei der Tagesschau, dieses sehr strenge und da muss man ja jede Emotion schlicht und ergreifend vermeiden, bis auf eine gewisse professionelle Freundlichkeit und dann eben dieses zu Hause so um die Hühner kämpfen und sich da durchwühlen und so, dieser Kontrast ist ja riesengroß. Hast du über den manchmal selber schmunzeln müssen oder sieht man das selber gar nicht, wenn man drin ist?
Ich musste darüber nie schmunzeln, weil ich kenne mich ja mit meinen Macken und meinen Besonderheiten und all dem und meine Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder wundern sich ja auch über nichts mehr bei mir. So, aber nee, für mich war das immer schon klar. Aber ich kann wirklich verstehen, dass das von außen betrachtet schon für einige so ein Schritt war, so, oh, okay, jetzt macht sie das. Weil die natürlich immer nur, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Rolle in der Tagesschau wahrgenommen haben. Ne? Dann war man eben schön frisiert und professionell geschminkt worden, hatte irgendwie ein schönes Kostüm an, sowas habe ich gar nicht bei mir im Kleiderschrank. Ja? Und hat dann natürlich auch angemessen, wie ich finde, gar nicht gespielt emotionslos, sondern einfach angemessen, neutral und objektiv die Nachrichten präsentiert. Das ist auch Teil meiner Persönlichkeit. Ich kann sehr auf den Punkt sein und sehr konzentriert sein und nur eigentlich bin ich halt, oder was heißt eigentlich, in der Mehrzahl des Tages bin ich ein sehr fröhlicher, lebhafter Mensch. So.
Also ich kann mich dir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen in dieser Tagesschau-Rolle.
Guck mal, so schnell geht das.
Ja.
Ja.
Na, und man hört ja einfach wahnsinnig gern zu. Also, wir haben die Lust aufs Gemüse ist, glaube ich, geweckt. Wir müssen die in den Blattachseln ein bisschen ausgeizen.
Weißt du was, ich schicke dir mal ein Video.
Also könntest du es mal machen?
Ja, ich kann dir so ab Juni, Juli schicke ich dir ein Video und dann geiz ich für dich mal in den Blattachseln aus.
Das wäre mir schon, also wie gesagt.
Vielleicht entwickelt sich da so ein ganz kleiner Fetisch bei dir.
Ich weiß es nicht. Die Gefahr ist natürlich immer da. Aber dann weiß ich wenigstens, wer schuld ist in dem Fall.
Genau.
Deine zweite, dritte, vierte, fünfte Leidenschaft ist das Reisen. Das bekommt man mit, wenn man dich auf Reise oder in deinen Reisereportagen begleitet. Da leuchtest du nämlich auch und strahlst auch. Aber sag mir, was war für dich persönlich eindrücklicher? Der Fallschirmsprung über Sylt oder der Baumwipfelpfad auf, da weiß ich jetzt nicht mehr, die Insel,
Rügen?
Ich glaube, da ging es dir
wirklich gut. Ich fand beides fürchterlich, wirklich fürchterlich. Ich habe ganz schlimme Höhenangst. Ja?
Dann ist sowas aber vielleicht auch nicht ganz die richtige Freizeitbeschäftigung.
Das stimmt, aber da ist dann eben der Punkt, das sollte halt jetzt so sein für diesen Film. Und ne, das war jetzt das dramaturgische Element. Und dann guckt dich halt auch ein Autor so an und sagt, ja, aber das sind jetzt aber schöne Bilder und das wollen wir doch jetzt zeigen. Und dann denke ich, ja komm, du kannst ja jetzt auch nicht wegen deiner persönlichen Angst jetzt hier den Film versauen. Ja? Und dann mache ich das halt mit und überwinde mich. Ja, weil es ist ja auch eigentlich kein Problem, es ist ja menschenmöglich. Und eigentlich ist mein Motto ja immer, wenn es menschenmöglich ist, dann kann man es ja auch machen.
Aber mit Höhenangst
ja,
aus dem Flugzeug
halt,
springen,
ich
bitte.
Das war krass. Aber dieser Baumwipfelpfad, ja, das ist ja einfach nur, du gehst auf einem Holzweg, der total breit ist, gehst du einfach so wie so eine Wendeltreppe um den Baum rum. Das ist ja nichts Dramatisches. Trotzdem habe ich, als dann um mich herum die Bäume nicht mehr wuchsen und nur noch unser Baum, wo diese Rotunde drumherum war, weiterging, irgendwie plötzlich realisiert, wie hoch das ist. Und auch erst da fiel mir auf, dass wenn man runterguckt, ja zwischen diesen Holzbohlen so 1 Zentimeter eine Ritze ist.
Das ist eklig. Das zieht einen richtig durch. Ne?
In dem Moment, und das war wirklich unangenehm, musste ich mich hinhocken und konnte keinen Schritt weitergehen. Es war mitten in den Dreharbeiten. Ich meine, da waren 5-jährige Kinder, die kamen mir entgegengaloppiert und haben gefragt, Mama, was hat die Frau? Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war so demütigend, weil ich ja auch jemand bin, der immer sagt, komm, ich mach das jetzt und ich pack das an. Das war wirklich schlimm. Ich habe dann angefangen zu heulen. Also nicht jetzt ganz doll, aber meine Augen füllten sich mit Tränen. Und weil das Problem war, ich kam auch nicht mehr runter. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und es war wirklich einfach nur ein Spazierweg nach oben. Der Fallschirmsprung, der war krass. Da sind wir wirklich aus, 4000 Meter Höhe, über Sylt abgesprungen.
Sofort, wir gehen sofort auf 4000 Meter Höhe, aber lass uns noch,
Entschuldigung.
Die 5-Jährigen laufen gerade an dir vorbei. Wer hat dich von diesem Ding wieder runtergebracht? Oder wie haben sie dich runtergebracht?
Ja, ich muss gerade mal überlegen, wer es jetzt genau war. Also der Autor und die Pressereferentin von diesem Baumwipfelpfad, also wirklich demütigend, haben mich dann rechts und links untergehakt und mich runtergeführt. Mir war das unfassbar unangenehm, aber es ging einfach nicht.
Hat die Geschichte irgendwie Niederschlag gefunden in der Reportage oder habt ihr da gnädigerweise
nein,
gesagt?
Nein, Reportage zeigen wir, wie es ist. Die Reportage hat das, die fragen dann natürlich und sage ich, ja natürlich könnt ihr das zeigen, es war ja so. Und dann denke ich auch immer, die Zuschauer haben doch vielleicht auch mal eine Höhenangst oder eine Angst vor irgendwas. Und genauso wie ich bei Versprechern in der Tagesschau, man versucht das zu vermeiden, aber wenn es dann passiert, denke ich immer, ist doch menschlich. Wir sind ja keine Maschinen.
Also nehmen wir uneitel noch dazu auf die große, lange Liste deiner Eigenschaften. Weil ich kenne natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das schneidet ihr natürlich raus. Und
nein, das würde ich
zwar vom
machen.
Fuß des Baumes bis oben.
Eitel darf man bei Reisereportagen sowieso nicht sein. In was für wirklich 3 Nummern zu kleine Neoprenanzüge ich mich da quetschen musste. Also das ist wirklich, nein, Eitelkeit ist echt fehl am Platz. Und Sylt war auch los. Darf ich jetzt über Sylt sprechen?
Du darfst jetzt auf 4000 Meter Höhe nochmal ansetzen.
Pass auf, ich habe ja gedacht, ich wollte ja diese Schmach gut machen. Das war die zweite, also die erste Reportage war Rügen mit dem Baumwipfelpfad. Und dann war die zweite Sylt. Und dann war so in der Vorbesprechung der Autor so, ja, eigentlich hätten wir den Film ja gerne angefangen mit einem Fallschirmsprung, aber du hast ja Angst. Und ich so, mach ich. Und er echt? Ist so, ja. Und ich habe es ausgesprochen und dachte schon, was tust du hier eigentlich? Aber ich habe gedacht, dass es so ist wie im Film. In meiner Vorstellung war das so eine große Maschine, wo mehrere Leute, die Fallschirm springen, so aufrecht stehen. Dann öffnet sich wie so eine Schiebetür in meiner Vorstellung. Und dann treten alle nach vorne und müssen nur diesen einen Schritt machen, nämlich sich raus.
Ist nicht so?
Nein. Ich dachte, diesen einen Schritt, da kann ich mich zusammenreißen. Das kriege ich hin mit, ich kann, weil ich will, was ich muss. Weißt du, mit Selbstdisziplin. So, aber es war leider nicht so. Es ging schon damit los, dass wir mit so einer Cessna geflogen sind, die überhaupt keine Innenverkleidung mehr hatte, um sie leichter zu machen. Der Pilot kam, der war irgendwie 70 und kam mit seiner 20-jährigen Freundin im Cabrio angefahren und stieg barfuß in dieses Flugzeug. Das war schon das Nächste, wo ich dachte, okay, das geht hier alles völlig in die falsche Richtung. Und dann durfte auch mein Kameramann nicht mit nach oben, weil es zu wenig Platz war, sondern der Kameramann von diesem Tandem-Fluglehrer-Team. Also ich saß mit 3 wildfremden Männern in dieser kleinen Maschine. Und dann willst du ja eigentlich, es hätte mir was gebracht, wenn da eine vertraute Person gewesen wäre in dieser für mich doch starken Ausnahmesituation. War aber nicht. Und dann, und pass auf, ich saß auf dem Tandem-Fluglehrer, auf seinem Schoß, was ja auch schon mal so eine Sache ist, auf dem Schoß. Und dann hat er bei 4000 Metern Höhe einfach neben mir die Tür aufgemacht und ich dachte so, weil da habe ich mich an diese Katastrophenfilme erinnert, wenn da irgendwie ein Loch im Flugzeug ist, dann werden doch immer alle rausgesogen. Alle raus, und ich dachte, was passiert? Also es war, keiner wurde irgendwo rausgesogen, plötzlich war einfach nur neben mir keine Wand mehr. Und dann sagte er, also hatte er mir auch vorher schon erklärt, jetzt musste ich aussteigen. Also ich musste jetzt, er saß ja unter mir, ich musste auf den Flügel von diesem Flugzeug treten, in 4000 Meter Höhe.
Du warst mit einem Fuß, Bein oder mit einem Fuß
mit einem
auf
noch
dem Flügel.
Drin, mit dem anderen draußen, damit er unter mir hoch aufstehen konnte, damit wir uns dann runterwerfen konnten. Das war die maximal schlimmste Situation meines gesamten Lebens. Und diesen Schritt zu tun. Und dann hat er einfach sich fallen lassen. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Ne? Aber das Team hatte sich ja schöne Bilder für den Start der Reportage gewünscht. Die dachten, ich fliege dann so, dann macht's mir doch Spaß. Und ich mache dann so, wuhu! Und recke so, weißt du, so meine Daumen in die Höhe. Ja. Es war aber so, ich hing da drin wie eine Leiche in dem Geschirr. Regungslos, bleich. Und genau so kamen wir auch unten an. Die filmten die ganze Zeit irgendwie wieder so fürchterlich. Und dann bin ich angekommen und sie hatten vorher gesagt, 80% der Leute wollen sofort wieder hoch.
Aha.
Ich gehöre zu den 20.
Ja, nach der Erzählung hätte es mich jetzt aber ein ganz klein bisschen gewundert.
Ja, also du siehst, im Garten fühle ich mich sehr wohl. Mhm. In der Luft, zumindest beim Fallschirmspringen, nicht.
Aber ich finde es wahnsinnig mutig. Also ich habe auch so eine leichte Höhenangst und ich würde niemals sowas machen. Also Baumwipfelfahrt schon.
Ja, ja.
Da würde ich wahrscheinlich nicht weinen, aber im Flugzeug auf
jeden Fall. Ich würde das auch privat nicht machen. Aber ich habe das gemacht, weil das der Job war. Ich bin dann so preußisch.
Aber ist das nicht, also wo
total
ist da,
doof,
wo ist da die Grenze?
Für mich ist da ein Unterschied.
Ja?
Ja, für den Job reißt man sich zusammen und dann macht man das.
Preußisch, in der Tat.
Ja. Ich würde ja auch nicht privat bis morgens um 7.15 Uhr die Nacht durchmachen ständig. War aber der Job, habe ich gemacht. ja, ist doch so.
Ja, Judith, sag mir noch, wenn du jetzt so schaust auf deine vielen neuen Projekte, was ist das, was dir jetzt gerade am allermeisten bedeutet oder am meisten, worauf du dich jetzt auch am meisten freust, dass du jetzt da mehr Kapazitäten hast? Tagesschau ist weg. Jetzt kannst du noch ein bisschen mehr, Judith ist an und macht und macht und macht.
Ja, auf die ganzen Projekte im Home Farming. Also ich schreibe gerade das 4. Kinderbuch, das 3. ist gerade erschienen und ich habe ja jetzt diese ganzen Rückmeldungen bekommen von den kleinen Leserinnen und Lesern und auch von den Eltern und den Großeltern. Und ich habe so einen Spaß daran. Manchmal schicken die mir auch so kleine Videos, ne, wie die dann da durch das Buch blättern und dann auf den Maulwurf zeigen und sagen, Günther! Und das finde ich so schön, weil in dem Buch geht es darum, den Kindern zu zeigen, wie Gemüseanbau funktioniert. Mhm. Die lernen auch richtig, ne, praktische Dinge, was man gegen Schnecken tun kann und gegen Wühlmäuse. Und sie lernen vor allen Dingen die ganzen Tiere im Garten kennen. Und lernen eben auch, dass die Tiere alle eigene Bedürfnisse haben, was anderes essen wollen aus dem Beet. Und es ist ein Buch mit ganz viel Respekt. Und ganz viel Liebe zur Natur. Und als ich das geschrieben habe, habe ich all das versucht da reinzupacken und habe mir so gewünscht, ich wusste es ja nicht, ich habe mir so gewünscht, dass die Reaktionen so sein würden, dass die Kinder es mögen. Und jetzt freue ich mich darüber, dass die Reaktionen so toll sind und bin total beflügelt, jetzt das nächste Buch zu schreiben. Und dann kommt noch ein Experimentierkasten für Kinder und ein Brettspiel für die ganze Familie.
Mein Gott, Judith.
Ich sag ja, ich bin angeschaltet.
Geh doch mal wieder schlafen. Dann macht sie ja Sorgen. Wie kriegt Günther der Maulwurf Luft unter der Erde?
Geh doch mal wieder schlafen.
Wie kriegt der Maulwurf Luft unter der Erde?
Das möchtest du wissen?
Ja, sowas musst du doch dann erklären können.
Ja, das stimmt.
Eigentlich.
Dann musst du mal die Bücher lesen.
Normalerweise bringen die Gäste ihre Bücher mit.
Ja.
Als, ne, mit Widmung als Geschenk.
Ich habe sogar eins in der Garderobe, aber ich dachte, ich will jetzt niemandem was aufdrängen, dass du dann denkst, oh, jetzt bringt sie ihr Buch mit, jetzt muss ich das annehmen und so tun, als ob es mich interessiert.
Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich folge dir in die Garderobe.
Okay, pass auf, dann kriegst du das Buch und wir reden nochmal darüber, wie man die Achseln ausgeizt.
Ja, bitte. Und das Video dazu brauche ich auch. Judith, ich danke dir ganz herzlich. Es hat riesig Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Wir könnten noch ein paar Pflanzensorten durchnehmen, aber ich fange jetzt mal mit Blattsalaten an.
Sehr gut. Pflücksalat.
Pflücksalat, da sind schnelle Erfolge zu erzielen.
Richtig.
Und die brauche ich. Dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, Judith.
Tschüss. Tschüss.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.